ClickSafe fragt. Der Medienpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei ClickSafe fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, haben wir ein Problem mit Mediensucht? Ich habe mir zu diesem Thema einen Gast eingeladen, von dem ich mir erhoffe, dass er eine interessante Perspektive auf diese Frage einbringen kann. Denn mein Gast heute ist Thorsten Krause vom Deutschen Kinderhilfswerk. Hallo Thorsten.
Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ich habe gleich am Anfang eine Frage für dich, die ist ein bisschen persönlich vielleicht. Du kannst sie beantworten, wenn du magst, musst natürlich nicht. Die Frage ist, wie viel Zeit verbringst du an einem normalen Wochentag vor einem Bildschirm?
Na gut, wenn wir die Arbeitszeit mit einrechnen, sind das bestimmt mindestens 10 Stunden. Aber wenn wir sozusagen den Arbeitstag mal außen vorlassen, dann ist es, glaube ich, wie bei so vielen von uns, da nutze ich natürlich die Zeit, wenn ich mit dem ÖPNV unterwegs bin, um meine privaten E-Mails zu checken, um Nachrichten zu lesen, um vielleicht einen Podcast zu hören oder um einfach etwas zu recherchieren, wo ich abends ins Kino gehen kann oder wann meine Lieblingsband wieder in der Stadt ist.
Ja, und wie würdest du es einschätzen? Geht es dir mit deinen, sowohl den 10 Stunden, wo auch die Arbeit dazugehört, als auch dein rein privater Medienkonsum, geht es dir gut damit? Oder würdest du sagen, es könnte was weniger sein oder vielleicht sogar, es könnte was mehr sein?
Also ich komme eigentlich sehr gut damit zurecht. Also ich fühle mich zumindest ganz wohl mit meinem Medienkonsum. Aber es ist schon auch so, dass ich am Wochenende zum Beispiel versuche, mit dem Handy oder mit Tablet oder anderen Bildschirmgeräten möglichst wenig zu hantieren. Und dann nehme ich viel lieber noch das gedruckte Buch in die Hand oder lege eine richtige Platte auf.
Ich habe natürlich für mich selber auch in der Vorbereitung einmal überschlagen, wie viel Zeit das bei mir sein könnte. Und ich komme da genau wie du an einem Arbeitstag sicherlich auf rund 10 Stunden. Ich habe auch gleich mal nachgeschaut, tägliche Internetnutzung von 12- bis 19-Jährigen, das ist laut der aktuellen Gym-Studie etwas über 3 Stunden pro Tag. Das heißt, jetzt mit meinem Arbeitstagkonsum an Bildschirmzeit bin ich da ungefähr um das Dreifache höher als die Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich für meinen Teil kann sagen, es ist mir bisher noch nicht passiert, dass jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, irgendjemand von meinen Freunden zum Beispiel gesagt hat, Martin, mir ist aufgefallen, es ist schon ein bisschen viel geworden bei dir. Vielleicht kannst du dir mal Hilfe holen, was deinen Medienkonsum angeht. Ich habe auch für mich selber, so wie du es gerade auch gesagt hast, eigentlich bei mir sehe ich nicht den Bedarf, was zu ändern. Ich fühle mich ganz wohl, so wie es ist. Und ich habe mich dann gefragt, wenn ich nicht 35, sondern 15 Jahre alt wäre, würde meine Umgebung dann meine 10 Stunden Bildschirmzeit anders beurteilen und vielleicht problematisch finden? Was denkst du?
Ist auf jeden Fall eine spannende Frage, sozusagen dieses Gedankenexperiment. Und ich glaube, sie weist schon genau auf den Punkt hin, der uns beim Kinderhilfswerk auch ganz wichtig ist, nämlich danach zu schauen, was mache ich eigentlich in meiner Medienzeit? Und offensichtlich ist es bei Erwachsenen ja gesellschaftlich akzeptiert, den ganzen Tag am Bildschirm zu verbringen, wenn es zum Beispiel im Arbeitskontext ist. Während gegenüber jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen das oftmals kritisch hinterfragt wird, weil der Sinn oder die Motivation oder auch die Faszination dahinter nicht erkannt wird oder weil sozusagen Menschen, die sich diese Bewertung dann vornehmen, dem einfach nicht folgen können oder wollen sozusagen, warum Kinder so viel Zeit mit den Medien verbringen. Nur das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Knackpunkt, der für uns auch Motivation war, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil wir ganz oft erleben in Diskussionen mit Fachkräften, mit Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten, aber auch im politischen Diskurs, dass dieser Begriff der Mediensucht oder auch der exzessiven Mediennutzung im Grunde sehr einseitig damit verknüpft ist, wie viel Zeit verbringe ich mit Bildschirmgeräten oder wie viel Zeit verbringe ich in Medien allgemein. Und das ist aus unserer Sicht eine ganz starke Verkürzung. Und deswegen hatten wir das Interesse, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und da ein bisschen tiefer hineinzuschauen.
Genau, das ist ein guter Punkt, um auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, warum wir dich überhaupt eingeladen haben. Ich bin nämlich auf ein Positionspapier aufmerksam geworden letztes Jahr. Das wurde veröffentlicht vom Deutschen Kinderhilfswerk, bei dem du arbeitest, gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz. Und es trägt den Titel »Du bist doch süchtig«, Ausrufezeichen. Kannst du uns kurz erzählen, wie es zu dieser Veröffentlichung kam?
Die BRJ und wir haben uns im vergangenen Jahr zusammengeschlossen, genau vor dem Hintergrund. Wir hatten beim DKW aus verschiedenen Gesprächen und mit unterschiedlichen Akteuren den Eindruck, dass, ich sage jetzt mal salopp gesagt, sehr vorschnell mit diesem Begriff umgegangen wird und dieses Label, du bist doch süchtig oder das ist doch nicht normal, was du da machst, dass das von Erwachsenen sehr schnell aus der Tasche gezogen wird und wie so eine Art Totschlagargument auch verwandt wird. Die BRJ hatte den Kontakt zu uns gesucht oder wir sind aufeinander zugekommen, auch vor dem Hintergrund, dass die Weltgesundheitsorganisation ja die Gaming Disorder jetzt auch ganz offiziell im ICD-11 aufgenommen hat und es als einen sozusagen als Krankheit dort jetzt offiziell im Katalog aufgenommen ist, wenn ich mit digitalen Spielen nicht zurechtkomme sozusagen oder dort ein krankhaftes Verhalten entwickle. Und diese Ansätze haben wir sozusagen zusammengeführt, um uns gemeinsam mit diesem Phänomen oder mit diesem Diskurs zu beschäftigen. Und uns war dann relativ schnell klar, dass man auch so ein bisschen das Drumherum vielleicht auch nochmal erklären muss, dass wir nach unserer Wahrnehmung zumindest da eine Lücke im Verständnis haben, wenn man das so sagen oder formulieren kann, bei den Erwachsenen, was Faszination und Motivation ausgeht. Und da ist vielleicht nochmal ganz kurz und knapp auch zu sagen, Kinder haben ein Recht auf Medien. Das ist sichert ihnen die Kinderrechtskonvention zu und dazu gehören auch die digitalen Medien. Dazu hat 2021 die Vereinten Nationen auch nochmal einen eigenen General Comment herausgebracht, wo es um die Potenziale, um die Chancen, um Vorteile von digitalen Möglichkeiten für junge Menschen geht, aber eben auch, wo auf Risiken und Gefahren hingewiesen wird. Und in dem Papier nehmen digitale Spiele einmal vor dem Hintergrund des Rechts auf Freizeit und Spiel eine ganz große Rolle ein. Aber auch wenn man an das Recht auf Bildung denkt, gibt es natürlich, wenn wir an Serious Games und diese Bereiche denken, eine ganze Menge von Anwendungen. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass sich problematische Verhaltensweisen entwickeln können. Das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen, das wollen wir auch gar nicht negieren. Aber im Interesse aller Kinder sozusagen darf mit diesem Begriff eben nicht vorschnell umgegangen werden. Es gibt, glaube ich, einen ganz großen Teil von Kindern, die bestimmt viel Zeit mit digitalen Medien verbringen, ohne dass sie davon einen Schaden nehmen, dass es ihnen damit nicht gut geht oder dass es gar krankhaft wäre. Diese würde man mit diesem vorschnellen Begriff einer Mediensucht sozusagen total falsch labeln. Währenddessen, im Gegensatz dazu, wir ganz kleinen Anteil haben von Kindern, die wirklich Unterstützungsbedarf haben und die da auch medizinische oder psychologische Hilfe benötigen und wo ihnen dieser Begriff der Mediensucht, dass man das anerkennt als Krankheit, auch eine Hilfestellung sein kann, selber zu verstehen, dass das oder zu akzeptieren, dass da gerade was schief läuft und Hilfe auch annehmen zu können. Aber wenn wir den Begriff inflationär anwenden, dann tun wir keiner von beiden Seiten gerecht. Und das war unser Ansatz, uns damit zu beschäftigen und dieses Papier zu schreiben.
Du hast gerade erwähnt den ICD-11, wo auch Gaming Disorder oder zu Deutsch könnte man es als Videospielsucht übersetzen, wo das aufgenommen wurde als Krankheitsbild. Kurze Erklärung, ICD-11 steht für die 11. Version der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Das ist so eine Art weltweiter Katalog, in dem bestimmte Kriterien festgelegt werden für Krankheiten, auch für psychische Erkrankungen. Und da ist eben jetzt kürzlich erst die Videospielsucht aufgenommen worden. Und das war für euch der Anlass, euch nochmal damit zu beschäftigen. Du hast gesagt, ihr habt festgestellt, dass dieser Begriff der Mediensucht inflationär benutzt wird. Habt ihr eine Theorie, woran das liegt? Warum ist das bei vielen, ich behaupte jetzt mal, dass es vor allem Erwachsene betrifft, bei vielen Erwachsenen so, dass sie auf die Medien, auf den Medienkonsum von Kindern, Jugendlichen gucken und fast automatisch das Gefühl haben, das ist zu viel. Also woher kommt das, dass wir dieses Problem haben, dass so ein Begriff wie Mediensucht inflationär benutzt wird?
Ich glaube, dass es eine klassische Fehleinschätzung ist sozusagen, die aus dem Generationenunterschied erwächst. Sozusagen. Also viele Erwachsene, die heute sehr kritisch auch über die Nutzung digitaler Medien sprechen, sind selber noch ohne diese aufgewachsen. Oder zumindest gab es sie nicht in dem Maße, wie sie heute in unserem Alltag präsent sind. Und wir haben in der Geschichte diese Diskurse zwischen den Generationen eigentlich immer gehabt, wenn neue Medien eingeführt worden sind. Das gab es beim Buch sozusagen, was junge Menschen davon abgehalten hat, sozusagen im Haushalt zu helfen oder im Betrieb zu unterstützen oder zu lernen. Als der Fernseher eingeführt wurde, kam sozusagen dieses Sprichwort von den viereckigen Augen und dass einem das alles nicht gut tut und man da ganz verwirrt wird sozusagen von den bewegten Bildern. Und jetzt haben wir es eben mit den digitalen Medien. Und ich glaube, dass man aus der Geschichte sieht sozusagen, dass viele der Kinder, die damals viel gelesen haben oder Fernsehen geschaut haben, dass die gut und gesund erwachsen geworden sind. Und dass wir davon ausgehen können, dass das auch bei dem übergroßen Anteil der Kindern, die heute mit digitalen Medien aufwachsen, genauso sein wird. Und plädiere dafür, dass man auch genauer hinschaut, was passiert da eigentlich. Denn digitale Medien zu pauschalisieren, du verbringst Zeit vor einem Bildschirm, ist viel zu kurz gegriffen. Also wenn wir uns einfach nur vorstellen, welche Funktionen ein Smartphone heute in der Hosentasche alles wahrnehmen kann. Und wenn man sich das einfach nochmal bewusst macht, sozusagen, dass es ein Navigationsgerät, ein Fotoapparat, ein Musikabspielgerät, ein Nachschlagewerk, eine Zeitung, ein Buch, ein Spielgerät und noch viel mehr sein kann, dann erklärt sich zum einen, glaube ich, wie viel Zeit wir mit so einem Gerät verbringen, weil es eben ganz verschiedene Möglichkeiten und Optionen bietet. Und zum anderen zeigt es aber auch, dass es also bei weitem nicht nur Konsum ist. Also dass sozusagen junge Menschen oder auch wir Erwachsene sich ja nicht nur damit ablenken oder etwas aufnehmen, sondern dass wir ja selber auch als Akteure und Produzierende über diese Medien ganz aktiv sein können. Und ich finde schon, dass es einen Unterschied macht, ob ich 10 Stunden Trickfilm gucke oder ob ich vielleicht 10 Stunden selber einen Trickfilm gestalte und programmiere und zeichne und schneide produziere. Sozusagen, dass das ein ganz erheblicher Unterschied ist für die Bewertung meiner Medienzeit. Und ich glaube, dass da die Erwachsenen mit den Kindern auch in Austausch gehen sollten und sich einfach darüber verständigen sollten, was machst du da, was fasziniert dich daran? Ist es dafür auch nötig, überhaupt mit digitalen Geräten zu arbeiten oder das umzusetzen? Oder kann ich das vielleicht auch anders bewerkstelligen und einfach ein Verständnis dafür zu entwickeln, wo diese Motivation herkommt, was daran so faszinierend ist? Und dann sozusagen in diesem Kontext auch zu überlegen, ob das kritisch zu bewerten ist oder nicht. Und abgesehen von dieser individuellen menschlichen Perspektive, finde ich, kann man ja auch in den ICD-11 ja zum Beispiel auch reingucken, weil da wird ja auch beschrieben, was diese Gaming-Disorder eigentlich ausmacht. Und es ist eben so, dass es ja verschiedene Kriterien zusammenspielen müssen, um von einem krankhaften Verhalten auszugehen. Und da ist eben die lang anhaltende Dauer nur ein Merkmal unter ganz vielen. Und ich glaube, wenn man sich das durchliest, dann wird es nochmal viel deutlicher. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, glaube ich, und sich den Moment Zeit nimmt, dann könnte man da eigentlich auch von selber drauf kommen, sozusagen, auch wenn man den ICD-11 nicht zur Hand hat oder auf dem Bildschirm gerade präsent. Da geht es nämlich darum, ob ich durch dieses viele Spielen in dem Fall eine verminderte Kontrolle, heißt es, meiner eigenen Lebensgestaltung habe oder meiner Verhaltensausführung. Also ob ich sozusagen, bekomme ich noch genug Schlaf sozusagen, nehme ich an den Mahlzeiten teil, vernachlässige ich meine Hygiene, treffe ich meine Freunde vielleicht nicht mehr oder gehe ich nicht mehr zur Schule, weil mir das Videospielen so wichtig ist. Werden also andere Interessenfelder verdrängt? Oder kann ich einfach nicht aufhören zu spielen? Auch ein ganz zentraler Aspekt, glaube ich. Also bekomme ich es hin, wenn die Eltern sagen, so, jetzt geht's aber ab in die Schule, sozusagen das Gerät auszumachen oder jetzt fahren wir Oma besuchen oder weiß ich nicht, jetzt steht das Mittagessen auf dem Tisch, sozusagen das Spiel dann zu unterbrechen und an so ganz normalen familiären Kontexten auch teilzuhaben, oder schaffe ich das nicht, sozusagen, ne? Und setze ich im Zweifel diese Spiele dann auch fort, wenn es negative Folgen für mich hat, ne? Also wenn ich zum Beispiel dann viele Fehlstunden in der Schule anhäufe oder nicht esse, obwohl ich ganz doll Hunger habe, oder mir den Schlaf selber verweigere, weil ich es nicht schaffe, das Gerät abzuschalten, dann sind wir natürlich in Bereichen, wo das äußerst kritisch ist und wo man das, glaube ich, auch stärker begleiten muss. Aber auch in dem Fall, wieder zurück zum ersten Merkmal, es muss lang anhaltend sein. Und die WHO spricht hier davon, also wenn sie von langen Zeiträumen spricht, dann reden wir hier über 12 Monate und mehr. Denn wir alle kennen das, glaube ich, auch, wenn man ein ganz tolles Buch hat, dann liest man unter der Bettdecke oder hat man als Kind unter der Bettdecke auch mal die Nacht durchgelesen, obwohl man den nächsten Tag in die Schule musste. Oder wenn der Film, den man gucken wollte, eben erst sehr spät im Fernsehen lief, dann wurde vielleicht auch heimlich, wenn die Eltern schon im Bett waren, der Flimmerkasten nochmal angemacht oder so, ne? Also das ist jetzt nur, weil man das sozusagen vielleicht dann auch mal über einen kurzen, überschaubaren Zeitraum mal sehr exzessiv macht, sozusagen, was wir heute ja auch haben und was also als Bingen von Serien ja auch bekannt ist, sozusagen, dass man nicht jede Woche eine Folge guckt, sondern am Wochenende die ganze Staffel dann am Stück durch, dann ist man noch lange nicht deswegen krank, sondern das sind Phänomene, die gibt es, mit denen kann man sich beschäftigen, und die müssen auch noch lange nicht in eine soziale Isolierung oder dergleichen führen. Denn so wie man Serien mit Freunden gemeinsam gucken kann im Kinderzimmer, so ist es ja auch so, dass viele der Online-Spiele ja auch nicht singulär, sondern auch in Gemeinschaft gespielt werden, egal ob die Freunde mit im Zimmer sind oder an ihren jeweiligen Geräten über die Welt verteilt.
Ja, du hast es gerade nochmal angesprochen, die eigentliche Definition im ICD-11, also diesem Kriterienkatalog für Verhaltensstörungen und andere Krankheiten, die sind eigentlich ziemlich hoch, ne? Also es muss wirklich richtig relevante negative Auswirkungen auf das eigene Leben haben, das zu viel Videospielen, und eben über diesen langen Zeitraum von mindestens 12 Monaten anhalten. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann trifft das ja wirklich jetzt nicht auf sehr viele Leute zu. Ich habe das jetzt so verstanden, dass ihr euch also mit dem Positionspapier nicht dagegen wehrt, sozusagen, oder ein Gegenentwurf gegen diese Aufnahme in den ICD-11 darlegen wolltet, sondern dass ihr dafür plädieren wollt, dass man auch wirklich diese Kriterien ansetzt und erst dann von einer Sucht spricht, wenn diese Kriterien auch wirklich erfüllt sind. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das hast du vollkommen richtig verstanden, Martin. Uns geht es darum, nicht vorschnell und inflationär mit diesem Begriff umzugehen und damit gesellschaftliche oder Phänomene im Jugendalter zu diskreditieren. Wir haben hier einen Wandel in der Jugendkultur seit den 2000er Jahren vermehrt, und es ist auch kein Ende in Sicht sozusagen. Diese digitalen Medien gehören heute zum Aufwachsen, zum Alltag dazu. Junge Menschen unterscheiden auch nicht zwischen On- und Offline, sondern das verschmilzt immer mehr ineinander, sind im Grunde permanent on live, wie man auch sagen könnte. Und insofern muss man sich, glaube ich, damit schon auseinandersetzen und auch schauen, was macht das langfristig sozusagen, wie wirkt sich das auf Entwicklung junger Menschen aus, was macht das auch mit uns als Gesellschaft. Das, glaube ich, schon ist relevant und das kann man sich ansehen. Aber pauschal zu sagen, wer viel Zeit mit digitalen Medien oder Bildschirmgeräten verbringt, ist irgendwie krankhaft oder süchtig unterwegs, das ist deutlich zu verkürzt und hilft dem ganzen Diskurs nicht weiter.
Ihr als Kinderhilfswerk gibt auch einen Kinderreport raus, und im Kinderreport 2021 habt ihr sowohl Kinder als auch Erwachsene zum Thema Mediensucht befragt. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede habt ihr denn bei den beiden Gruppen festgestellt, wenn Sie auf das Thema gucken?
Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass die Auffassungen sehr, sehr ähnlich waren. Also es gab mitunter natürlich in den Prozentangaben am Ende Abweichungen, aber im Großen und Ganzen haben Kinder wie Erwachsene eine sehr ähnliche Auffassung von dem, was mit dem Begriff der Mediensucht verbunden werden kann. Und Kinder sagen da ganz deutlich mit 88% eine Mediensucht. Davon kann man dann sprechen, wenn die Person nicht mehr aufhören kann, das Medium zu nutzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Merkmal, wie es ja auch in dem Katalog der WHO genannt wird. Die reine Mediennutzungszeit, das wurde dort auch deutlich, und die Umfrage ist auch repräsentativ. Also wir haben knapp 1700 Menschen befragt im Jahr 2001, und die kommen zu der Auffassung, also die Mediennutzungszeit spielt eigentlich keinen großen oder sollte keinen großen Faktor spielen für diese Bemessung, ob das jetzt Mediensucht ist oder nicht. Spannend fand ich, wir hatten auch danach gefragt, ob Kinder bei sich oder in ihrem Umfeld Mediensucht wahrnehmen. Und da haben immerhin 48% der jungen Menschen gesagt, dass sie das in ihrem Umfeld wahrnehmen. Also entweder bei sich selbst oder bei Klassenkameraden, Freunden oder in der Familie vielleicht auch. Und das fand ich schon interessant, weil das heißt ja, dass jedes zweite Kind im Durchschnitt jemanden kennt oder vermutet, jemanden zu kennen, wo es eine problematische Mediennutzung gibt. Ob da dann immer tatsächlich alle Kriterien zum Trage kommen, wie sie die WHO vorsieht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir haben da offensichtlich eine sehr sensible Wahrnehmung der jungen Menschen. Interessanterweise ist das so, dass Erwachsene das für sich nicht erkennen, in ihrem Umfeld so viele Menschen, die sie da als kritisch wahrnehmen würden.
Obwohl wir alle 10 Stunden am Tag vorm Bildschirm hängen.
Genau, richtig. Das ist scheinbar akzeptierter. Oder wird halt nicht in diesen Kontext auch hineingerechnet, weil es als vielleicht nicht gesellschaftliches Muss, aber eben als vielleicht nicht als freiwillige Entscheidung gilt.
Ja, dafür vielleicht noch ein kurz ein bisschen Kontext. Ich hatte jetzt Anfang des Jahres ein bisschen recherchiert zu Neujahrsvorsätzen, Digital Detox. Es gab da eine kleine Umfrage von dem Branchenverband Bitkom. Da wurde dann auch darüber berichtet, dass, die genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf, ich sag mal rund 20% ihren Medienkonsum reduzieren wollen. Das hieß aber im Umkehrschluss auch, 51% haben gesagt, nee, auf gar keinen Fall, ich bin zufrieden, so wie es ist. Also die Hälfte der Erwachsenen, die hier befragt wurden, waren zufrieden mit ihrem Medienkonsum. ungefähr 20% haben gesagt, ja, ab und zu mal vielleicht auf die ein oder andere App verzichten, aber für ein paar Stunden oder maximal einen Tag. Und dann irgendwas unter 20% haben gesagt, nee, ich möchte schon längerfristig eigentlich was ändern. Ich habe irgendwie, bin ich mit meinem eigenen Medienkonsum nicht zufrieden, das tut mir nicht gut. Und da kann man also sagen, jetzt, ich runde die Zahlen einfach, 80% sagen eigentlich alles in Ordnung, vielleicht hier und da etwas weniger. Und 20% sagen, da habe ich vielleicht mir doch was angewöhnt, was mir gar nicht gut tut. Ich würde gerne noch mal einmal kurz auf eine Sache zurückkommen, die du schon angesprochen hast vorher, und zwar die Kinderrechte. Du hast auch erwähnt, ein Kinderrecht auf Spiel und Freizeit. Die Kinderrechte ist ja schon etwas her, dass die verfasst wurden, dass sie jetzt auch noch mal dezidiert in der digitalen Welt gelten. Das ist noch nicht so lange her. Aber dieses Recht auf Spiel und Freizeit, das steht ja schon seit Anfang an in den Kinderrechten drin, ne? Was hat denn damals die Personen, die die Kinderrechte verfasst haben, dazu bewogen zu sagen, Spiel ist so wichtig für Kinder, dass das ein eigenes Recht werden muss?
Die Kinderrechtskonvention wurde 1989 von den Vereinten Nationen in New York beschlossen. Und zuvor gab es einen relativ langen Prozess von bald 10 Jahren, wo sich Expertinnen und Experten und politische Akteure aus der ganzen Welt über einen sehr langen Zeitraum damit befasst haben, was gehört eigentlich in so einen Katalog der Rechte von Kindern hinein. Und ich finde, wenn man sich an die eigene Kindheit zurückerinnert und dann auch nochmal schaut, wie Kindheit vielleicht in der größeren Geschichte vor längeren Zeitraum war, dann kommt man da oder könnte man da relativ schnell hinkommen, dass Spiel für das Aufwachsen einen ganz essentiellen Wert hat, weil wir uns selber ausprobieren, weil wir Zutrauen gewinnen über die Sachen, die wir schaffen, wenn wir sozusagen unsere Angst überwinden, auf das Klettergerüst hochzusteigen und wie stolz wir auf uns sind, dass wir unbeschadet wieder hinuntergekommen sind. Oder wenn wir beim Schaukeln das Kribbeln im Bauch spüren. Und es hat sozusagen eben diese entwicklungspsychologischen Effekte für uns selber, aber nicht nur für uns allein, sondern auch in der Gruppe. Wie viele Spiele gibt es, wo Kinder miteinander interagieren, wo es darauf ankommt, auch als Gruppe gemeinsam etwas zu unternehmen, damit man ein gemeinsames Ziel erreicht, wenn wir auch an Sportarten und dergleichen denken und wie viel Fantasie Kinder auch dabei entwickeln können, während sie spielen. Wenn wenn man im Wald unterwegs ist und ein Stück Baum sozusagen an dem Nachmittag, wo man vielleicht allein unterwegs ist, zum besten Spielkamerad wird, obwohl das eigentlich nur ein Stück Holz ist, aber wie viel Kraft und Energie Kinder darin aufwenden können, sozusagen da auch etwas hinein zu imaginieren, damit sie an dem Nachmittag vielleicht nicht allein sind. Oder wie gut es ihnen einfach auch gesundheitlich tut, sich an der frischen Luft zu bewegen, aktiv zu sein. Und vielleicht ist das auch denn den Bogen zurückschlagen zu unserem Thema auch nochmal so eine Sorge, die Erwachsene heute haben, dass vielleicht dass Zeit vor den Endgeräten verbringen eben ein Unterschied ist zu der Kindheit, die sie hatten und verbunden wird mit der Sorge, dass es zu wenig Bewegung ist und zu wenig frische Luft vielleicht. Geben die Vereinten Nationen da auch nochmal den Hinweis auch in dem General Common 25, der sich schon sehr stark auch auf die positiven Seiten der digitalen Möglichkeiten verweist. Sagen sie aber auch ganz deutlich, dass die Staaten dazu aufgefordert sind, eine Balance zu schaffen zwischen digitalen und analogen Angeboten, weil das ganz klar und offensichtlich ist, wie wichtig Bewegung und das gemeinsame Agieren von Kindern für ihr Aufwachsen ist. Und wenn man sich dann anschaut, da gibt es so viele Möglichkeiten schon, auch wie ich ja auch digitale Spiele in die reale Welt, wie wir als Erwachsene ja immer noch sagen, im Unterschied sozusagen, wie ich das sozusagen auch in die Natur oder in mein Wohngebiet übertragen kann. Denken wir nur an Pokémon Go oder solche Sachen, wo man unterwegs ist mit Freunden und mit einem digitalen Endgerät, aber sich eben trotzdem auch bewegt und trotzdem an der frischen Luft ist. Also wie wir das auch alles zusammenführen können, das muss kein Widerspruch sein.
Ich würde aber schon denken, dass die meisten Leute, also die viele Eltern würden wahrscheinlich sofort unterschreiben, das, was du gerade dargestellt hast, für das Offline-Spiel. Ne? Es tut gut, man lernt sich zu bewegen, man lernt soziale Interaktion und so weiter. Da wären wahrscheinlich 99% der Leute bei den Kinderrechten würden sagen, ja, das Kinderrecht auf Spiel, das ist eine gute Sache. Viele von denen würden wahrscheinlich auch sagen, naja, aber all diese positiven Aspekte gehen doch verloren, wenn es ums digitale Spiel geht. Weil im digitalen Spiel kletter ich nirgendwo drauf, ich lerne nicht irgendwelche Bewegungsabläufe, ich habe keine, okay, da wird schon schwierig, aber für viele Leute ist das, glaube ich, so eine Vorstellung, dass man nicht interagiert mit irgendwelchen anderen Personen in Spielen. Also diese typische Vorstellung, man hockt vorm Computer alleine und ist da stundenlang mit sich selber beschäftigt. Und auch der Aspekt der Fantasie könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen, naja, das Spiel gibt ja vor. Ich muss mir gar nicht mehr einen Baumstumpf zu meinem Spielpartner imaginieren, weil im Spiel kriege ich ja alles angeliefert, so wie es vorgesehen ist von den Entwicklerinnen und Entwicklern. Kann man das wirklich so übertragen und sagen, dass Recht auf Spiel, so wie es damals in den Kinderrechten vorgesehen war, aus den Gründen, die du gerade dargelegt hast, lässt sich auch übertragen auf in ein Recht auf digitales Spiel?
Ich denke schon, dass das möglich ist. Auch wenn der Übertrag vielleicht nicht 1:1 ist und sicherlich andere Kompetenzen und Fertigkeiten am Ende befördert werden. Aber wenn wir bei dem Beispiel des sozialen Miteinanders, der Kommunikation und des Kennenlernens von neuen Menschen auch bleiben als ein Beispiel, dann finde ich, zeigt das Internet oder zeigen digitale Möglichkeiten ja ganz wunderbar, dass es eben möglich ist und in einem viel größeren Rahmen, als es bei dir und mir vielleicht damals möglich war, wo die Eltern gesagt haben, aber bitte, du bleibst im Hof oder nur bis zu der Straßenkreuzung und nicht weiter. Und heute können Kinder sozusagen von der ganzen Welt kennenlernen, wenn sie sich zum Beispiel im selben Spiel treffen. Und auch die Frage, ob ich dort mich nur sozusagen in vorgegebenen Welten bewege und auch dort natürlich Geschicklichkeit und Kombinationsgabe üben und trainieren, entwickeln kann oder auch, sage ich mal, meine eigene Stressfähigkeit prüfen kann, wenn ich immer wieder an derselben Aufgabe scheitere sozusagen und wie gehe ich damit um. Gibt es natürlich aber auch die Möglichkeiten, auf vielen Plattformen mir eigene virtuelle Welten zu erschaffen und natürlich kreativ zu sein und nicht nur sozusagen, welche Farbe soll sozusagen mein digitales Haus haben, sondern auch welche Regeln sollen da gelten und mir ein ganz eigenes Spiel auch zu erschaffen und mit anderen Menschen dann gemeinsam zu nutzen. Also ich glaube schon, dass die Grundmechanismen des Spiels im digitalen Raum auch verwirklicht werden können. Und wenn wir dann weiterdenken, dass es mittlerweile ja eine ganze Reihe von Angeboten auch gibt, wo ich mich sozusagen mit entsprechenden Messgeräten sozusagen die an meinem Körper anbringen kann und mich dann tatsächlich vor dem Bildschirm ja auch ausgiebig bewegen kann und ordentlich ins Schwitzen kommen kann, dann kann man eigentlich auch nicht mehr sagen, dass Bildschirmgeräte per se nur im Sitzen verbracht werden.
Wenn wir mal kurz einmal auf die Metaebene gehen, dann sehen wir, dass hier zwei Erwachsene über Jugendliche sprechen und Kinder. Und das kam ja jetzt auch schon ein paar Mal in unserem Gespräch raus, ne, die unterschiedlichen Perspektiven. Das ist auch ein Punkt in eurem Positionspapier, Du bist doch süchtig, das ihr veröffentlicht habt. Da lese ich kurz eine kleine Passage draus vor. An einem gesellschaftlichen Diskurs über normale oder schwierige Gaming-Nutzung müssen Kinder und Jugendliche beteiligt werden. Ihre Erfahrungen und Reflexionen sollen wesentlicher Bestandteil in diesem Prozess sein. Wie kann denn so eine Beteiligung aussehen? dass es dahin kommt, dass nicht nur wir Erwachsenen darüber reden, was gute und schlechte Mediennutzung ist.
Genau, ich glaube, das kann auf ganz unterschiedlichen Wegen erfolgen. Einer, der relativ nahe liegt, ist natürlich die Kinder, die ich im Umfeld habe, ist sozusagen im eigenen familiären Umfeld oder im auch erweiterten Freundeskreis vielleicht, indem ich mit denen in Austausch gehe oder ihnen sozusagen sie auch beobachte dabei, wie sie spielen mit digitalen Endgeräten, wie sie ihre Zeit verbringen, was sie da eigentlich tun. Aber um das dann natürlich auch auf eine relevante Basis zu heben, wäre es natürlich sinnvoll, zum Beispiel auch Forschung mit Kindern durchzuführen. Und da gibt es ja zum Glück auch bei uns in der Bundesrepublik einige Institute und Forschungseinrichtungen, die da ganz gut unterwegs sind und die sich viel Zeit nehmen und da auch hinein investieren, Forschung mit jungen Menschen zu betreiben, wo es genau darum geht, Motivlagen und Faszinationen zu erheben, aber auch zu schauen, an welchen Punkten strugglen Kinder da, wo wünschen sie sich vielleicht auch Unterstützungsbedarf, wo haben Kinder auch den Wunsch, dass Erwachsene ihnen zur Seite stehen und sie ihnen möglicherweise helfen, ihnen Fragen beantworten oder ihnen einfach auch nur Unterstützung geben, dass das vollkommen in Ordnung ist, was sie da gerade tun. Und das andere ist natürlich, dass in Fachdiskursen, die wir führen, wir versuchen sollten, so gut das möglich ist, Kinder auch immer mit dazu zu holen. Denn wir erleben das so, wie jetzt hier in diesem Podcast, dass ganz oft Erwachsene zusammenkommen und darüber sprechen, was sie gelesen haben in der Forschung, was sie beobachtet haben, aber viel zu selten die Kinder wirklich mit dabei sind. Das liegt natürlich an so scheinbar banalen Sachen, dass Erwachsene sich natürlich in ihrer Arbeitszeit treffen, wenn Kinder in der Schule sind oder in anderen Betreuungskontexten zum Beispiel oder an anderen Aspekten, dass natürlich Kinder dann auch einen weiten Anfahrtsweg zu einer Konferenz oder dergleichen hätten. Aber es ist andererseits auch nichts, was man nicht überwinden könnte. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mit Kindern in einem direkten Austausch zu stehen, auch wenn natürlich 1, 2, 3, 4, 5 Kinder am Ende nicht repräsentativ sind für die kindliche Gesellschaft bei uns in Deutschland oder gar in Europa. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, diesen sehr authentischen Bezug und diesen direkten Zugang zu haben, junge Menschen dabei zu haben.
Ich hätte jetzt eigentlich schon fast abschließend noch eine Frage an dich, nochmal bezogen auf das Positionspapier. Denn ihr habt da auch eine Forderung drin, die sich an die Medienkompetenzvermittlung richtet. Und ClickSafe ist ein Medienkompetenzprojekt. Und meine Frage wäre, was können so Projekte wie zum Beispiel ClickSafe aus diesem Positionspapier rausziehen? Beziehungsweise, wenn man so weit gehen möchte, was wäre eure Forderung an solche Projekte?
Ich würde gerne noch mal einen Schritt davor machen und erstmal sagen, was wir uns insgesamt wünschen und auch in dem Papier ja formuliert haben, ist, dass es Medienerziehung gibt an den Stellen, wo es sinnvoll ist, sie durchzuführen. Nicht allein sozusagen auf den Aspekt einer exzessiven Mediennutzung bezogen, sondern generell, weil wir der Auffassung sind, dass digitale Medien und die Kompetenz, damit umzugehen, so essentiell ist für unser heutiges Miteinander, dass Kinder daran gar nicht vorbeikommen und dass es eben notwendig ist, sie darauf vorzubereiten und sie dazu zu befähigen, dies auch gewinnbringend für sich und für uns alle miteinander einbringen zu können. So wie es ganz selbstverständlich ist, dass wir diesen Schreiben rechnen lernen, sollten Kinder eben auch lernen, wie bewegen wir uns in digitalen Räumen, wie gehen wir miteinander um, wie schütze ich mich, wie kann ich andere schützen bzw. deren Rechte auch achten. Und dann gehört dann natürlich auch dazu, dass ich diese Medien so einsetze, dass ich mich damit wohlfühle, dass ich gesund aufwachsen kann. Dann sind wir wieder bei der Mediensucht und von ClickSafe und anderen Akteuren würden wir uns wünschen, dass ihr die Position, die wir beschrieben haben und die Sensibilisierung im Umgang mit dem Begriff der Mediensucht, dass ihr dies bestenfalls nachvollzieht und vielleicht auch mit transportiert auf den Wegen, wo ihr unterwegs seid, in den Austauschen, die ihr führt. Und dass ihr das, ihr habt ja auch Kontakt zu Schülerinnen und Schülern, sozusagen diesen Kontakt auch nutzt und darüber auch zu reflektieren. Und ich glaube auch, dass das Forderungspapier wurde im vergangenen Jahr veröffentlicht. Die Zeit bleibt aber natürlich nicht stehen. Und vielleicht werden wir es im nächsten oder übernächsten Jahr schon wieder anfassen und ergänzen oder präzisieren oder etwas herausstreichen müssen. Und dafür ist natürlich ganz wichtig, im Austausch miteinander zu bleiben. Aber nicht nur eben wir als Fachkräfte, sondern auch mit den jungen Menschen selber. Und da seid ihr zum Beispiel ein Akteur, der ja auch an Schülerinnen und Schülern dran ist.
Ja, mal schauen. Vielleicht treffen wir uns ja dann an dieser Stelle wieder in 1-2 Jahren, um über das geupdatete Positionspapier zu sprechen. Thorsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier zu Gast zu sein bei uns. Ich fand es sehr interessant. Ich werde noch einen kleinen Werbeblock einschieben, denn natürlich haben wir bei ClickSafe auch ein paar Materialien, die in den Bereich, über den wir jetzt gesprochen haben, betreffen. Da ist erstmal unsere Webseite mit dem Digital Wellbeing Bereich oder auch unser Themenbereich digitale Spiele, wo es unter anderem auch um Sucht und Abhängigkeit geht, aber nicht nur. Und außerdem noch für Lehrerinnen und Lehrer vielleicht interessant, wir haben unser Unterrichtsmaterial Online, wo es um digitales Wohlbefinden geht. Dazu gibt es auch einen Podcast. Und außerdem ganz neu, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest, die Digital Detox Box mit 16 Methoden für den Unterricht, auch für die freie Jugendarbeit, um Kinder und, naja, es richtet sich eher an Jugendliche, um Jugendliche dabei zu unterstützen, die eigene Mediennutzung zu reflektieren und eben selbstbestimmt gestalten zu können. Dir, Thorsten, noch einmal vielen, vielen Dank und ich verabschiede mich. Tschüss.
ClickSafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.